Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die großen Linien ziehen und die Voraussetzungen schaffen, so definiert die Politik ihre Aufgabe in Sachen Klimaschutz. Was das im Einzelnen bedeutet und für den Alltag, das versuchten 100 Berliner Haushalte herauszufinden, zusammengefasst im Projekt Klimaneutral Leben in Berlin vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Fritz Reuswig als Soziologe hat dieses Projekt geleitet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen, die vielleicht auch wichtig sind für die UN-Klimakonferenz, die ja heute in Bonn beginnt?
Ja, wir haben das mit diesen Haushalten gemacht in Berlin und wir haben festgestellt in einem Jahr, dass erstens man heute schon deutlich unter diesen 11,5 Tonnen leben kann, die die Deutschen im Durchschnitt ausstoßen, dass man dann nochmal, wir haben in einem Jahr im Durchschnitt bei diesen Haushalten 10% eingespart. Wenn man das Paris-Ziel 2050 erreichen möchte, wurde ausgerechnet, dass man jedes Jahr 10% einsparen muss an CO2. Wir haben dies in einem Jahr geschafft, natürlich nur, aber es zeigt, das kann man erreichen.
Was war denn die erste Maßnahme? Weniger Fleisch, weniger Reisen oder Licht aus und Heizung runter?
Das bewegt sich häufig im kleinen Bereich, das sich dann aufsummiert und deswegen gibt es nicht eine Maßnahme, aber es gibt ein paar, die wichtig sind. Also wenn Sie beispielsweise es schaffen, Ihre Gasversorgung von Erdgas auf Biogas umzustellen, wenn Sie Ihren Stromversorger auf erneuerbaren Strom wechseln können, wenn Sie von einem Vielfleischesser zu einem weniger Fleischesser werden oder gar zu einem Veganer, wenn Sie das Auto stehen lassen und häufiger Fahrrad fahren und wenn Sie weniger oder gar nicht fliegen, beispielsweise, können Sie diese Zahlen sogar noch übertreffen. Sie können dann 20-40% einsparen im Jahr. Das hat es bei uns auch gegeben.
Und was bedeutet das beispielsweise fürs Einkaufen, wenn ich die Wahl habe zwischen einer in Plastik verpackten Biogurke und einer normalen Gurke, die nicht verpackt ist?
Das ist leider der normale Wahnsinn, vor den uns diese Gesellschaft stellt und auch die Politik ein bisschen, dass man solche Wahlen treffen muss. Da gibt es natürlich in beide Richtungen irgendwie blöde Faktoren mit dem Plastik und Bio.
Blöde Faktoren ist gut.
Naja, das ist natürlich doof. Wir haben ausgerechnet bzw. recherchiert, versuchen Datenbanken zu finden und so weiter. Mit vielen solcher Fragen. In dem Fall ist die Biogurke immer noch etwas besser, Gott sei Dank. Aber muss es überhaupt kein Plastik sein? Warum muss eigentlich eine Biogurke in Plastik verpackt sein? Man kann die auch mit Papierverpackungen versehen. Das ist aber ein Punkt, wo tatsächlich die Politik ins Spiel kommt, damit wir solche blöden Wahlen nicht haben und damit auch vielleicht das nicht bestraft wird durch höhere Kosten.
Wobei ich jetzt gelernt habe, dass die Plastiktüte, also diese Fuddelding-Tüte, die man beim Gemüse oft noch bekommt, eine bessere Ökobilanz hat als die Papiertüte.
Ja, das kommt jetzt wiederum alles aufs Detail an.
Es also kommt darauf an, aha.
Man sollte, das ist wirklich das Dumme dabei. Ja, es kommt darauf an, solange die Politik nicht klare Signale setzt und klare Rahmenbedingungen schafft, um sozusagen umweltfreundliches Verhalten nicht zu bestrafen oder nicht gleichzustellen mit umweltunfreundlichen Verhalten. Das ist, glaube ich, die politische Lektion, die wir aus diesem Projekt ziehen konnten, beziehungsweise die Haushalte auch aus diesem Projekt gezogen haben. Die haben sich nämlich auch dazu geäußert.
Wie leicht oder wie schwer war es überhaupt, Menschen zu finden, die mitmachen wollten?
Das war gar nicht so schwer. Da gibt es nämlich viel mehr, als man denkt. Man muss sie nur finden. Wir haben da im Internet geworben, mit Kundenzeitschriften und so weiter. Es gibt sehr viel mehr Leute, als man glaubt, die tatsächlich selber was fürs Klima tun wollen. Das sind nicht alle, klar. Aber wir fanden die relativ schnell, muss ich sagen. Und wir sind jetzt bemüht, das bundesweit in weiteren Kommunen zu machen. Und wir sind eigentlich ganz guter Hoffnung, weil wir jetzt schon sehr viele Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, Mensch, ich würde auch gern so ein Projekt haben, weil es tatsächlich viele Menschen gibt, die auch sehen, dass sie selber einen kleinen Beitrag dazu leisten können.
Weniger CO2 auszustoßen, das ist ja gar nicht so einfach. Wir haben es ja gerade schon diskutiert anhand der Salatgurke. Das fängt ja beim Atmen auch schon an. Musste der Soziologe Reuswig da eher Psychologe sein und Motivator?
Beim Atmen? Also sagen wir mal so, wir haben Leute gefunden, die schon sehr motiviert waren, die allerdings auch oft Erfahrung gemacht haben, dass sie ein bisschen alleine waren oder dass man nicht genau wussten, bin ich jetzt alleine verrückt sozusagen oder wie ist das im Umfeld. Da war es sehr wichtig, dass wir eine Community gebildet haben über das Internet und auch live, dass wir Leute immer wieder informiert haben. Die Leute haben gesagt, diese ständige Information, das ständige sich beschäftigen mit damit, ist auch ein Bewusstseinsbildungsfaktor. Ne? Fridays for Future beispielsweise kam auch in dieser Zeit auf. Unsere Haushalte hatten da eigentlich auch schon eine gewisse Sensibilität für. Also man muss eigentlich informieren und man muss, weil es natürlich alle möglichen Gerüchte oder Tipps gibt oder so, da muss man ein bisschen sortieren, aber man muss vor allem das bündeln, was die Leute selber schon wollen. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe.
Wie zufrieden waren die Teilnehmenden mit dem, was sie erreicht haben?
Das ist unterschiedlich. Manche hatten, also ein großes Problem war das Fliegen. Also das war ein Hauptthema eigentlich immer wieder in unseren Forendiskussionen, weil Menschen, die beispielsweise beim Fahrrad oder auch bei der Umstellung der Diät oder auch beim sonstigen Konsum langlebigere Güter kaufen beispielsweise oder nicht so häufig Güter kaufen, die man eigentlich dann doch nicht so braucht, die dort Erfolge erzielt hatten, konnten das zunichte machen dadurch, dass beispielsweise ein Schüleraustausch in dem Jahr stattfand nach Neuseeland, ja. Und das möchte man ja, dass die Kinder selber die Welt kennenlernen und so weiter. Dann war plötzlich dieses wieder weggenommen, dieser Erfolg. Von daher ist die zum Beispiel die Regulierung des Flugreisens, der Flugreise, die Einbeziehung in eine CO2-Besteuerung zum Beispiel sehr wichtig, weil man sonst mit diesen Billigflügen ganz schwere Zeit hat sozusagen.
Wie oft darf man denn fliegen sozusagen im Jahr? Eigentlich
also
doch gar nicht, oder?
Eigentlich gar nicht, denn es sollte sehr, sehr selten sein. Man sollte Inlandsflüge sowieso substituieren, finde ich. Also ich bin da selber als Bahnlerkind ein bisschen vorgebiased. Und es sollten und die Fernflüge schlagen natürlich sehr stark zu Buche. Das heißt also, hier gab es auch Haushalte beispielsweise, die für ein Jahr lang nach Spanien gefahren sind mit dem Zug. Was mir als Bahnlerkind natürlich die Tränen in die Augen treibt, wenn man sieht, wie schlecht die Zugintegration eigentlich in Europa ist. Aber nochmal, am Ende des Tages braucht es hier eine politische Regelung, die dafür sorgt, dass wir alternative Flugantriebe bekommen, damit wir klimafreundlicher fliegen können, als wir es heute tun. Das geht nur mit anderen Antrieben und das geht nur mit einem politischen Signal, dass die Schäden, die das momentan anrichtet, internalisiert werden. Danach können wir hoffentlich mit technisch neuen Möglichkeiten wieder klimafreundlicher fliegen.
Was bringt das alles in Summe? Und muss die Politik nicht an die größeren Verbraucher ran, an Industrie, Verkehr, Landwirtschaft?
Das muss sie auf jeden Fall. Wir haben hier eine CO2-Bilanz über den ganzen Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen gemacht. Da kann ich natürlich als Einzelverbraucher nicht alles beeinflussen. Deswegen muss es die Politik richten und deswegen begrüßen es unsere Haushalte, genauso wie wir als Wissenschaft, dass sich in den letzten Wochen eigentlich wieder eine Diskussion über das Thema Klimaschutz entwickelt hat, dass sich Fridays for Future war, hier habe ich schon erwähnt, sehr wichtig, dass es jetzt auch eine politische Diskussion gibt über beispielsweise das Thema einer kohärenten CO2-Besteuerung oder einer Internalisierung der Kosten ganz allgemein. Das finden wir sehr gut und wir begrüßen es deshalb auch, dass die Kanzlerin vor ein paar Tagen hier am PIK war und sich das alles mal angehört hat.
Sie haben das Projekt nicht nur geleitet, sondern auch wissenschaftlich begleitet und Sie haben auch mitgemacht. Wie hat sich Ihr Leben verändert durch dieses Projekt?
Ja, also wir hatten das Glück, schon kurz vorher in so eine Art Ökosiedlung gezogen zu sein, wo Wärme und Warmwasser über Holzheizung erzeugt wurden. Ich habe meinen Stromanbieter gewechselt, hier in Potsdam habe ich mir einen ökologischen Tarif gesucht. Wir haben unser Auto abgeschafft, das war ein Gelegenheitsfenster, haben wir auch mal probiert. Wir sind nicht geflogen und wir haben insgesamt als Familie, wir sind eine fünfköpfige Familie, versucht, die fleischfressenden Pflanzen in der Familie etwas nach unten zu fahren. Und dadurch sind wir so 20% runtergekommen. Ja? Das haben wir in dem Jahr geschafft. Andere waren noch besser als wir.
Aber Fleisch ist sein Gemüse nicht mehr. Soziologe Fritz Reusweg über das Projekt Klimaneutral Leben in Berlin vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Haben Sie herzlichen Dank.
Gerne.